Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Peggy Reichelt ist die Gründerin von X2X. X2X entwickelt Nahrungsergänzungsmittel, die Frauen helfen, speziell in den Wechseljahren wieder in ihre Balance zu finden. Aber nicht nur das. Es gibt richtig viel edukativen Content und ihr könnt richtig was lernen, wenn ihr Peggy und X2X folgt. Außerdem gibt es auch Gelegenheit zum Austausch. Dieses Jahr gibt es schon zum dritten Mal eine Messe rund um Gesundheitsthemen, die uns Frauen angehen. Peggy wird selbst in diesem Jahr 50 und erzählt uns, dass sie eigentlich ganz gut vorbereitet ist. Viel Spaß mit dem Gespräch. Peggy Reichelt ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke, liebe Stefanie. Ich bin total gern da.
Das ist schön. Du wirst bald 50.
Ja.
Wie geht's denn dir damit?
Ich habe natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Das macht man ja, wenn man wieder so einen Runden vor sich hat. Wie das bei meinem 30. war. Und ich weiß, dass ich auf meinen 30. habe ich mich richtig gefreut. Mhm. Der 40., den fand ich auch richtig cool. Also ich hatte irgendwie noch nie so ein Problem mit Runden. Ich glaube, was eher bei mir dann immer war, weißt du, wenn du so 42, 43, dann bist du noch Anfang 40. Mhm. Und irgendwann kommt dann so die 6 oder 47, dann bist du schon so Ende. Mhm. Und dann gehst du so Richtung Ende einer Dekade. Das fand ich immer komisch. Aber mit so Rundengeburtstagen irgendwie gar nicht. Und jetzt noch umso weniger, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, so in den letzten 4, 5, 6 Jahren hat sich total viel auch geändert, was diese Wahrnehmung angeht und wie viele tolle Frauen es im Endeffekt gibt, die 50 sind, 60 sind, 70 sind und was die Tolles leisten. Und das, finde ich, nimmt total jegliche Angst davor. Von daher, ich freue mich drauf. Also ich glaube, es ist auch, ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass das sowas Besonderes ist. Also es ist irgendwie schon natürlich was Besonderes, weil es ein Runder ist, aber ganz entspannt.
Und hast du schon geplant, wie dein Tag aussehen wird?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, das hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen gestresst, weil man ja irgendwie dann so denkt, so ja, einen Runden, den musst du jetzt groß feiern. Und ich habe auch natürlich meinen 30. größer gefeiert, auch meinen 40. Und bei mir ist es so blöd, ich habe am 1. April Geburtstag und das ist, April ist immer so ein Monat, wo es noch kalt ist. Also ich hatte an meinem Geburtstag schon wirklich 20 Grad und Frühling und ich hatte minus 5 Grad und Schnee. Also es gibt so wirklich alles und das limitiert so ein bisschen, was man machen kann. Und dann dachte ich mir so, naja, ich habe jetzt irgendwie, meinen 40. habe ich in so einer verruchten Bar in der Emanuel-Kirch-Straße in Prenzlauer Berg gefeiert.
Ach, ich glaube, ich weiß welche.
Ist immer treu. Und das war auch total cool, aber irgendwie dachte ich mir so, das passt irgendwie nicht so zu diesem Jahr oder wo ich jetzt gerade bin. Und ich habe immer die ganze Zeit so gedacht, so was möchte ich eigentlich? Und was ich möchte, ist eigentlich so wirklich ein Fest mit Freunden, eher so ein Garten- und Sommerfest. Und dann dachte ich mir so, ich verlege jetzt einfach meinen Geburtstag in den Sommer und ich werde im Sommer feiern. Mhm. Und werde einfach wirklich so ein schönes Gartenfest machen, wo man irgendwie nachmittags anfängt, irgendwie mit Freunden, mit Kindern und dann irgendwie abends so ganz gechillt mit schöner, sanfter Elektromusik in die Nacht gleitet. Also, aber ich habe lange drüber nachgedacht, weil ich mir auch dachte, also wenn du das machst, dann musst du was machen, was für dich ist. Und ich glaube, mein 30. war eher so, dass ich den so ein bisschen gemacht habe fürs Außen. Das war so, ja, okay, dann lädt man irgendwie ganz viele Leute ein. Und das war auch eine sehr diverse Veranstaltung. Waren auch viele Leute, die ich aus dem Business-Kontext kannte. Und ich weiß nur, dass ich an meinem 30. total gestresst war, weil ich gefühlt bis nachts um 12 überhaupt nichts von meiner eigenen Party hatte, sondern die ganze Zeit Hallo gesagt habe zu irgendwelchen Leuten. Und dann so gegen 12 gingen die ersten wieder. Und dann habe ich das erste Mal einen Weg zum Buffet gefunden und irgendwie ein Glas getrunken. Also es war irgendwie, ja, also den habe ich nicht so genossen. Mein 40. war schon besser und der 50., der wird jetzt wirklich, ich komme immer mehr bei mir an meinen Geburtstagen.
Ach, das ist doch schön. Und kannst du vielleicht mal so allgemein sagen, was dir an dem Alter, in dem du jetzt bist, vielleicht noch so besser gefällt als vor 10 Jahren?
Also ich habe ja keine Kinder. Es war auch immer eine relativ bewusste Entscheidung. Also es war bei mir so, dass ich das nie wirklich wollte. Und ich weiß, dass ich um meinen 40. rum total gestresst war von dieser externen Erwartungen, man muss noch Kinder bekommen, weil man mit 40 natürlich auch noch voll im reproduktiven Alter ist und die alle sagen so, du wirst, also ich weiß noch, das haben mir damals Menschen gesagt, wenn du 40 wirst, dann wirst du auf einmal diesen Hormonimpuls spüren, dass du unbedingt noch ein Kind willst. Und ich hatte wirklich so ein bisschen Schiss, weil ich mir dachte so, oh Gott, wenn das jetzt wirklich so ist und ich habe das die ganze Zeit irgendwie einfach nur negiert und wollte es nicht und vielleicht will ich ja wirklich, meine Hormone fangen jetzt auf einmal an zu schreien und das war so ein bisschen, ich bin in diesen 40. rein, habe wirklich sehr, sehr stark gehört, was da mein Körper macht. Und der hat aber nichts gemacht. Und dann war ich sehr, sehr entspannt, was das Thema anging. Und das hat mich jahrelang, glaube ich, so in meinen 30ern wirklich sehr gestresst, weil du in diesem Alter sehr viel dieses so, na und willst du nicht und wann kommt's denn und wann ist es denn soweit? Und das sind ja immer so Sachen, wo man sich fragt so, warum kriege ich jetzt so einen Druck von außen? Also wenn man persönlich das gar nicht will. Ne? Und also nach 40 ist das wirklich abgefallen und das hat mir persönlich eine totale Erleichterung verschafft. Und ich glaube, was auch, also ich habe ja meine jetzige Firma gegründet, da war ich Mitte 40. Und ich glaube, das ist das Authentischste, was ich jemals gemacht habe. Also wo ich wirklich bei jedem Tag im Office total bei mir bin. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das wirkt sich, weil mein Job auch immer sehr, sehr stark oder das, was ich inhaltlich tue, bestimmt hat, wie mein Privatleben ist. Das wirkt sich natürlich aus. Und das hat mir extrem geholfen, bei mir zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr bei mir an. Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn man das erst mit 50 macht. Aber ich glaube, in den früheren Jahren so, mit 20 wusste ich überhaupt nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Mhm. Mit 30, 40, wie gesagt, kommt sehr, sehr viel aus der Gesellschaft, aus dem Umfeld. Da ändern sich auch teilweise Freundeskreise. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das ist so die authentischste Peggy-Version meiner selbst. Und das fühlt sich total cool an. Und ich glaube, es ist auch immer noch nicht die Finale. Also ich bin auch total gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt. Weil ich das auch bei vielen älteren Freundinnen sehe, die eigentlich immer mehr so zu ihrem Kern kommen. Und das finde ich, das finde ich brutal schön. Also das ist total, total cool. Das hätte ich gar nicht gedacht.
Was glaubst du, was da noch so auf dich wartet?
Ich habe natürlich eine Liste von Dingen, die ich gerne machen möchte. Also ich würde unglaublich gerne Schlagzeug spielen, irgendwann mal anfangen. Aber das sind halt alles so Sachen, die brauchen auch so ein bisschen Zeit und Fokus.
Oh, das wird gut zu dir passen. Heute auch mit den Haaren. Finde ich super.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Mix aus Workout und Rhythmusgefühl. Mhm. Und natürlich auch, weißt du, ich habe ja auch so ein bisschen dieses Healthy Aging im Kopf. Und ich glaube, dass beim Schlagzeugspielen du halt schon sehr, sehr gut auch die Koordination brauchst von den beiden Gehirnhälften. Also insofern, das wird so mein Pro-Age-Musiksport.
Richtig gut.
Da habe ich Lust drauf. Reisen ist immer noch ein Ding. Ich bin total gespannt. Meine Nichte, die ist jetzt 3,5, die aufwachsen zu sehen, mit ihr Dinge zu machen, sie zu begleiten. Das finde ich eine ganz tolle Geschichte. In der Firma ist es einfach auch so, dass wir noch unglaublich viel Ideen haben machen können. Da freue ich mich drauf. Also ehrlich gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, das hört nie auf. Da kommen immer wieder neue Dinge und es kommen ja auch zum Glück, und da bin ich sehr, sehr dankbar, immer wieder neue Menschen in mein Leben rein, also über den beruflichen Kontext oder dass man Leute beim Reisen kennenlernt oder über andere Freunde. Und über diese Menschen kommt natürlich auch ganz viel rein. Ne? Manchmal dann trifft man Leute, die eher spiritueller sind, die auf einem Retreat waren, sei das mit, was weiß ich, Magic Mushrooms oder wie auch immer. Dann probiert man diese Sachen aus. Also ich
finde, hast du das schon mal ausprobiert?
Ich habe das schon mal ausprobiert, ja.
Und? Erzähl mal davon.
Es war in Südafrika und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil es war sehr, die Frau, die das geführt hat, also es waren zwei Frauen, die hatte eine musikalische Ausbildung und die hat einfach so unglaublich tolle schamanische Instrumente gespielt und so toll gesungen. Und das geht ja dann irgendwie so, diese Reise ging über 4-5 Stunden. Und das war ein ganz tolles Erlebnis und auch so eine Situation, wo man sich in dem Umfeld, was man nicht so kennt, einfach mal so fallen lässt, ne, und loslässt. Und ich bin ja immer so, ich bin schon so ein kleiner Perfektionist und Control-Freak und das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das hätte ich zum Beispiel gar nicht mit 20, 30 machen können, weil ich da einfach viel zu verbissen war. Und jetzt mir denke so, jo, lässt du dich halt mal fallen, wir sollen schon schief gehen. Ne? Und ich glaube, so dieses mehr Selbstvertrauen in sich haben, Dinge auszuprobieren. Ich merke immer wenig, also ich habe noch nie Angst gehabt, Neues auszuprobieren. Ich habe das schon immer gerne gemacht oder auch mich auf neue Sachen einzulassen. Und das kommt jetzt natürlich immer mehr, ne? Weil du dann manchmal auch denkst, ach komm, was soll's, ja? Also ich habe nicht mehr dieses, ist es okay, was Leute darüber denken, sondern ich mache halt mehr, was mir gut tut. Und das höre ich ganz viel. Das hört man ja auch in den Podcast-Folgen bei dir, ne? So wirklich dieses, Helen Mirren hat gesagt, wenn ich jünger gewesen wäre, ich hätte gewünscht, to less give a fuck, ne? Also so ungefähr. Also mich weniger darum zu kümmern, was andere Menschen von mir denken. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch alles durch. Und das heißt, dass man sowohl beruflich einfach Dinge mehr macht, wie man einfach persönlich möchte, dass man privat Dinge ausprobiert und sagt, so, ah, ich habe jetzt mal Bock auf Mushrooms, ich probiere das mal. ich bin dann natürlich jetzt auch nicht so verrückt, dass ich sage, ich mache das irgendwo, sondern ich muss dann schon eine sichere Umgebung haben und mich damit auch gut fühlen und es muss auch zu mir passen. Und manche Sachen, ja, es ist genauso, weißt du, wie Sport, man probiert Dinge aus und merkt so, ach, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut und dann lässt man es. Und ich glaube, ich merke, dass ich jetzt da einfach besser drin bin, das so ein bisschen zu akzeptieren, mehr auf mich zu hören. Aber ich glaube, die nächsten Jahre, da wird noch ganz viel passieren. Mal gucken. Also.
Es ist so spannend, ne? Ich habe neulich von einer Studie gehört, da wurden Leute befragt, sich zu beschreiben, wie sie sich in den letzten 10 Jahren verändert haben und was sie glauben, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Und von der Zukunft hatten die meisten natürlich kein Bild. Das ist natürlich auch, also man weiß ja auch nicht genau, was passiert. Man kann ja nicht alles planen. Hallo, Control Free, auf beiden Seiten des Mikrofons. Und genau, aber dass es auch gar nicht so das Bewusstsein gab dafür, dass man in 10 Jahren wirklich sich auch nochmal groß verändern kann, obwohl man nach hinten den Beweis hat, dass es schon passiert. Aber ich glaube, da bist du ja quasi einen Schritt weiter.
Ja, ich glaube, weil ich natürlich, also das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was ich bei XXX mache. Ne? Das ist ja viel unser Thema, Pro-Age, wie werden Frauen wahrgenommen. Das hat mich jetzt wirklich in den letzten 5 Jahren massiv beschäftigt. Und ich habe von all diesen Kunden, all diesen Frauen, die ich kennenlernen durfte, unglaublich viel gelernt. Und ich glaube, das hat natürlich auch einen Effekt auf mich, dass ich da bewusster rangehe, dass ich Gespräche führe und mir denke, ach, eine gute Freundin für die Manu, die ist Baurechtsanwältin und das ist immer so toll, was die sagt. Die ist jetzt gerade 60 geworden, ne? Und wie die im Leben steht, wie die drauf guckt. Und das finde ich unglaublich inspirierend. Da nehme ich total viel mit für mich. Und ich glaube, ohne das wäre ich wahrscheinlich auch nicht so weit, weil man natürlich immer sehr, sehr stark in dem gefangen ist, was so sein Alltag ist. Und besonders so Mitte, Ende 40er, also mit dieser ganzen Perimenopause, ist das natürlich auch nochmal, kann der Alltag auch nochmal ein bisschen anstrengender werden. Und man hat oft so ein Gefühlschaos. Und ich glaube, mir hat es natürlich total geholfen, diesen medizinischen Background zu haben, was passiert jetzt gerade in meinem Körper in der Zeit, all diese tollen Frauen zu sehen. Das heißt, ich gehe da schon noch so ein bisschen gefilterter dran, ne? und bewusster. Und das hatte ich früher nicht. Da bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich das habe. Aber ich sehe es genauso wie du. Das ist, also ich gucke dann manchmal und für mich ist irgendwie die 50 ist irgendwie so ein bisschen wie Halbzeit. Ne? Das ist so, also ja klar will ich vielleicht auch 120 werden, aber ehrlich gesagt ist mir auch egal. Ich möchte gesund alt werden und ich möchte fit sein. Ich möchte jetzt nicht, also wenn ich mit 120 irgendwie kaum noch riechen kann und ich mir geradeaus denken, weil ich Alzheimer habe, ehrlich gesagt, dann würde mir 100 auch total reichen. Also, aber ich habe dann so gedacht, wow, das ist jetzt so, ich habe 50 aufregende Jahre hinter mir und da ist natürlich so, die ersten 10 habe ich jetzt nicht so wirklich Erinnerung, weil so die Kindheit, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also die war da, die war irgendwie toll, aber die ist jetzt nicht mehr so präsent. Und wenn ich mir dann so die Jahrzehnte angucke, die waren alle total aufregend. Ich konnte total viel machen. Ich habe viel gemacht. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich bin viel gereist. Und dann denke ich mir so, wow, das kann ich jetzt nach 50 Jahre lang alles machen. Und ich glaube, mit diesem so ein bisschen mit dem Ende in Sicht irgendwann in 50 Jahren, glaube ich, geht man ein bisschen bewusster an. Also ich glaube, da ist jetzt sozusagen, okay, was will ich denn jetzt? Und da kannst du jetzt auch nicht mehr ewig warten, weil vielleicht kannst du mit 90 dann halt nicht mehr auf irgendwelche hohen Berge kraxeln, sondern nur noch auf halbhohe. Also da muss man ja auch so ein bisschen realistisch bleiben, selbst wenn man total gesund ist. Aber das finde ich total cool. Und ich glaube, da also 50 Jahre Zeit, da kann man auch so viel machen. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, kann ich dann nochmal machen, aber natürlich in anderen Sachen. Und das finde ich, ist viel, was wir da noch machen können.
Da hast du absolut recht. Wir haben schon ein bisschen über deine Firma gesprochen. Kannst du nochmal erklären, was XXX ist und was XXX macht?
Ja, also XXX, also der Name ist ja schon immer, werde ich mal gefragt, was ist denn das eigentlich? Das steht für die beiden weiblichen Chromosomen und heißt so ein bisschen dieses Schritt für Schritt Lebensweise optimieren. Und wir kümmern uns um Frauen ab der Lebensmitte, also ungefähr ab den 40ern, ich weiß, es ist nicht die Lebensmitte, aber ungefähr ab 40 aufwärts. Wir haben Programme, wir haben Kurse und wir haben Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Themen sind die Wechseljahre, also Perimenopause bis hin zur Postmenopause und das gesamte Thema gesund altern. Das heißt, was wir eigentlich möchten, ist, dass Frauen verstehen, was sich mit den hormonellen Umstellungen ab den 40ern im Körper ändert, was sie tun können, wie man mit Symptomen umgeht, ob die jetzt mentaler oder körperlicher Natur sind. Und da begleiten wir Frauen. Wir haben Sportprogramme, wir haben Videokurse, wo wir einfach genau diese Zusammenhänge erklären, weil ich immer finde, wenn man versteht, warum man was macht, dann fällt es viel leichter, was weiß ich, morgens das Glas warme Wasser zu trinken oder die Kreuzblütlergemüse zu essen oder die Milch im Kaffee wegzulassen oder was auch immer einem gut tut. Genau, und wir sind in Berlin, uns gibt es jetzt seit 5 Jahren. Wir haben auch von Anfang an immer das Thema Pro-Age sehr, sehr stark vorangetrieben. Was vor allen Dingen daran lag, dass als ich das angefangen habe, X by X, das war 2019, ich das unglaublich frustrierend fand, dass Wechseljahre immer so mit diesen grauen alten Muddis verbunden wurden. Ne? Also so gefühlt so Schützenkittel und irgendwie, die sieht jetzt nicht mehr attraktiv aus. Und in der Realität, wir alle wissen, dass eine Frau mit 50, 60, 70 irgendwie total noch topfit ist, meistens fitter als Männer. Und meistens haben wir Frauen auch die besseren Figuren und sind gesünder als die Männer, weil wir uns mehr drum kümmern. Und ich wollte dieses Frauenbild einfach total verändern. Und wir haben von Anfang an immer mit unseren Kunden Shootings gemacht. Also auch wirklich normale Frauen, jetzt nicht irgendwelche Schauspielerinnen, weil die haben ja meistens irgendwie auch eine andere Ressourcen, um sich schön und gesund und schlank zu halten. Sondern wirklich mit ganz normalen Frauen, die ganz normale Jobs haben, die ganz normal arbeiten. Das heißt, was man bei uns in der Werbung sieht, auf der Webpage sieht, sind wirklich Kunden von uns. Das war mir total wichtig. Und wir haben jetzt schon zweimal unseren Pro-Age-Event gemacht. Das ist eine Konferenz im Oktober in Berlin, machen wir dieses Jahr auch wieder. Und das ist wirklich so dieses Wissen vermitteln, sich gegenseitig austauschen, diskutieren. Und das ist so toll. Also dieser Event, der ist immer ultra anstrengend. Ich bin nach diesem Tag auch fix und fertig und brauche dann erstmal so zwei Tage für mich alleine, ohne dass mich irgendjemand anspricht. Aber es ist einfach so toll zu sehen, wie die Frauen rausgehen und einfach so eine Motivation mitnehmen, weil sie wissen, da gibt es andere, die sind irgendwie alle cool, die haben alle irgendwie die gleichen Themen und diese Themen sind Teil des Alterungsprozesses, die sind auch nicht schlimm, die sind auch nicht pathologisch, das ist irgendwie alles cool. Das Frauen mitzugeben, Selbstbewusstsein, Gesundheit, finde ich total wichtig und das ist unsere Mission.
Kannst du mal erklären, wie Nahrungsergänzungsmittel helfen können?
Ja, also das ist aber ganz spannend, weil ja auch viele sagen so, Nahrungsergänzungsmittel brauchst du überhaupt nicht. Und das finde ich, das ist ja auch eine total legitime Sache. Genauso wie jemand sagt, ich möchte keine Hormontherapie machen. Also das kann man sich ja alles überlegen. Grundsätzlich so, dass die Basis ist immer eine gesunde Ernährung. Ohne die funktioniert es überhaupt nicht. Und eine gesunde Ernährung wird begleitet von einem gesunden Lebensstil. Wir müssen Sport machen. Also besonders wir Frauen müssen Kraftsport machen. Wir müssen auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit achten. Wir müssen genug trinken. Wir müssen genug schlafen. Wir müssen gucken, dass wir unseren Stress im Griff haben. So, und wenn wir diese Basis haben, darauf setzen Nahrungsergänzungsmittel auf. Und wenn man sich jetzt überlegt, braucht man es oder braucht man es nicht, geht ganz oft in so eine ein bisschen philosophische oder sagen wir mal meinungsbildende Diskussion, weil die einen sagen, nein, unbedingt, die anderen sagen, nee, brauche ich nicht. Ich finde immer, man sollte es einfach mal messen lassen. Also man kann mal so einen Basistest machen beim Arzt, wo man sich anschaut, wo sind meine B-Vitamine, also besonders B12, B6, Folsäure. Wie ist mein Vitamin-D-Spiegel, wie ist mein Eisenmann, Magnesium, Selen, also einfach so diese Basiswerte und dann kann man sich mal angucken, wo man da steht. Und wenn das alles tipptopp ist, ja super, wenn es nicht tipptopp ist, dann finde ich, sollte man ergänzen, wenn man gesund bleiben will oder seine Gesundheit auch unterstützen will. Die meisten haben irgendwo einen Mangel, weil alleine zum Beispiel schon Vitamin D in unseren Breitengraden im Winter können wir es leider nicht bilden und von daher. Und Vitamin D ist ultra wichtig für Immunsystem, für die Gesundheit etc. Das gesamte Thema, es gibt auch Lebensmittel, die unterstützen. Das sind nicht nur sozusagen diese Mikronährstoffe, sondern auch Proteine. Jetzt kann man sagen, ich esse proteinreich, ich brauche keine zusätzlichen Proteine. Fair point, kann man machen. Wenn man aber sagt, ich mache viel Sport, dann macht es vielleicht auch Sinn, das zu ergänzen. Da gibt es auch Produkte. Genau das Gleiche mit Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Die meisten haben, wenn sie diesen Test machen, es gibt so einen Omega-3-Index-Test, den kann man auch beim Arzt machen oder man macht ihn als so Fingerprick-Test, also Fingerstich-Test. Die meisten haben einen nicht idealen Omega-3-Index. Und dann, ehrlich gesagt, finde ich, dann nimmt das schon diese ganze Subjektivität aus der Diskussion raus, wenn man sagt, ich habe das getestet und dann ergänze ich dementsprechend. Und die meisten, auch wenn man, also wir haben ja relativ viele auch Internisten, mit denen wir uns austauschen, die wenigsten sagen, dass sie Kunden haben, denen es an nichts fehlt, weil jeder irgendwo was hat, was ihm fehlt. Und besonders, wenn wir älter werden, also wir haben einerseits natürlich die gesamten Umweltfaktoren, die unsere Nährstoffe rauben, aber wir haben auch so Themen, wir nehmen dann Medikamente, wenn ich zum Beispiel Ibuprofen nehme oder ASS, Aspirin, all diese Sachen, die rauben Mikronährstoffe und die muss man irgendwann wieder auffüllen. Und die wenigsten Körper sind in der Lage, das komplett aus der Ernährung zu kriegen, weil teilweise auch in unserer Ernährung nicht mehr unbedingt das drin ist, was da drin sein sollte. Selen zum Beispiel, wir haben sehr selenarme Böden. Eisen ist ein Thema oder auch Magnesium ist oft auch eine Frage, wie ist meine Darmschleimhaut aufgebaut. Ne? Viele Frauen können das nicht gut resorbieren. Das heißt, irgendwie selbst wenn sie Magnesium schlucken, es kommt teilweise nicht unbedingt an. Und ich finde, da ist der richtige Ansatz zu sagen, ich messe das und dann fülle ich dementsprechend auf. Und wenn ich sage so, nö, du, ist alles okay, ich brauche nichts auffüllen, ist es ja auch fein.
Werbung. Als ich Selpi entdeckt habe, bin ich fast vor Freude ausgeflippt. Und ich habe all meinen Freundinnen davon erzählt und jetzt seid ihr dran. Aber von vorn. Ich freue mich heute, Selpi als meinen Werbepartner hier bei 50 über 50 zu haben. Selpi ist eine Plattform, die Secondhand-Kaufen und Verkaufen ganz einfach macht. Also, mein Sohn wächst wie wilde Bohnen und die Hosen, die sind ständig zu kurz. Früher habe ich seine zu klein gewordenen Sachen zum Secondhand-Laden gebracht. Das fand ich immer etwas lästig, denn ich musste alle Sachen einzeln zeigen, einen Preis festlegen, bla bla bla. Dann habe ich eine Online-Plattform entdeckt und habe jedes einzelne Teil fotografiert, mit einem Text beschrieben und hatte bei jedem Artikel Rückfragen, die ich beantworten musste. Und jetzt? Ja, jetzt habe ich Selpi. Und Selpi übernimmt das alles. Und das geht so. Ich bestelle eine Versandtasche, packe alles rein, was nicht mehr passt und bringe es gesammelt zu der Post bei mir um die Ecke. Wenn ich nicht möchte, habe ich mit Preisgestaltung, Kundenkommunikation, Versand und dem ganzen Schnickschnack einfach gar nichts mehr zu tun. Das Einzige ist, dass ich mir in meinem Profil meinen Anteil aus meinen Verkäufen auszahlen kann. Katsching! Und andersrum funktioniert es genauso. Ich kann mit professioneller Kommunikation geprüfte gebrauchte Kleidung, aber auch Deko oder eine gebrauchte Küchenmaschine kaufen. Ich mag Selpi wirklich sehr. Und natürlich schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes, dass ihr mit dem Code SELL50 zwei Versandtaschen gratis bestellen könnt. Zum Ausprobieren. Danke an meinen Werbepartner Selpi für die Unterstützung dieses Podcasts. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 cm pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon eine 250.000 zufriedene Kundinnen. Olistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Olistic oder Olistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50 über 50, 50 UEBER 50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Olistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Und bist du immer dafür, erst zu messen? Weil meine Beobachtung ist, dass viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen aus einem Gefühl heraus oder weil es ihnen sehr oft begegnet und sie denken, ach, dann ist das für mich bestimmt auch gut. Was denkst du denn dazu?
Also es gibt einige Sachen, die kann man bedenkenlos nehmen, auch ohne einen Test zu machen. Also zum Beispiel Vitamin C ist so ein Vitamin, was man auch wirklich in sehr hohen Dosen völlig unproblematisch nehmen kann. Mhm. Im schlimmsten Fall hat man dann einfach ein bisschen teuren Urin, obwohl bei Vitamin C noch nicht mal, weil das relativ günstig ist. Also Vitamin C ist ein Antioxidant, was der Körper einfach wieder ausscheidet und was wir in sehr hohen Mengen eigentlich jeden Tag super gut nehmen können, weil es sehr, sehr antioxidativ ist. Es gibt auch B-Vitamine, Omega-3 kann ich auf Verdacht ohne Probleme nehmen. Es gibt ein paar Sachen wie zum Beispiel Eisen oder auch hochdosiertes Zink, wo man schon dann mal messen lassen sollte, weil wenn man das zu hoch dosiert und es über längeren Zeitraum nimmt, kann sich das so ein bisschen ungünstig im Körper anreichern. Und grundsätzlich ist die Frage, brauche ich es? Ne? Also im Zweifelsfall, wenn ich jetzt, ich nehme jeden Tag super viel Eisen und vielleicht sind meine Eisenspeicher schon voll. Ja? Und dann bringt es mir überhaupt keinen Nutzen, sondern dann gebe ich Geld für etwas aus, was nichts macht. Also ich glaube, eine Grundversorgung, also auch so diese Multivitaminpräparate, egal ob das jetzt ein Saft ist oder ob es ein Pulver ist, Die sind meistens so moderat dosiert, die kannst du einfach so nehmen. Dann hast du eine Basis, die füllt aber noch keine Lücken auf. Das muss man auch nicht testen. Aber wenn man jetzt wirklich über längeren Zeitraum jeden Tag hochdosiert nimmt, macht das total Sinn, das zu testen.
Ach so, das heißt, diese Basisprodukte, die nimmst du, aber im Grunde die machen was, die gar nichts?
Doch, aber die haben ja dann, wenn du mal guckst, ja, es gibt ja immer diese Nährwertangaben, ne? Und dann ist das so 100% von deinem NRV, von diesem Nutritional Value. Damit hast du, und diese Nährwertreferenzwerte, die wir überall auf diesen Nahrungsergänzungsmittel drauf haben, die sind vorgeschrieben gesetzlich. Und das sind Werte, die im Endeffekt ein Minimum an, also diese 100% sind das, was du essen musst, damit du keine Erkrankung bekommst. Das ist noch nicht das, wo du, wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, also ich kann von meinen Werten, weil die kenne ich sehr, sehr gut, ich bin halt immer so, ich bin ein totaler Stressmensch. Ja. Ich habe immer ein relativ hohes Stresslevel. Ich habe auch viel immer, was bei mir angeht. Bei mir sind B-Vitamine und Magnesium sind bei mir immer am unteren Limit. Wenn ich die nicht ergänze, fehlen sie mir. Mhm. Ich weiß das. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht die ganze Zeit ständig zu messen. Ich mache es trotzdem einmal im Jahr, manchmal auch nur alle 2 Jahre. Weil letztes Jahr habe ich es zum Beispiel vergessen. Aber ich weiß, ich dosiere das regelmäßig auf, weil das bei mir immer am unteren Ende ist. Selen zum Beispiel, meine Schilddrüse ist tipptopp, damit hatte ich noch nie Probleme. Selen und Eisen sind bei mir immer einigermaßen okay. Mhm. Da würde ich jetzt, um das aufzudosieren, messen, aber ich nehme immer so eine Grundversorgung, weil diese 100% ist noch nichts, um sozusagen Lücken zu füllen, sondern das ist eigentlich wie eine kleine Ergänzung zu einer gesunden Ernährung. Also es ist so ein Basis, die schafft eine Basis, die ist auch total in Ordnung, aber sie wird jetzt noch keine wirklichen Nährstofflücken auffüllen, die exorbitant fehlen, weil dann brauchst du einfach höhere Dosierungen, um das aufzufüllen. Also ein Vitamin D zum Beispiel, um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, man sagt, 1000 internationale Einheiten sind ungefähr diese 100%. Das ist für die meisten, besonders auch für ältere Menschen, weil die Vitamin D-Synthese im Alter abnimmt, weil unsere Haut Vitamin D nicht mehr so gut aufnehmen kann, je älter wir werden. Mhm. Für mich zum Beispiel, wenn ich, und ich teste meinen Vitamin D-Level, ich brauche 5000 Einheiten pro Tag. Also ich nehme 5 Tropfen Vitamin D. Wenn ich jetzt sage, ich nehme diese 100%, ist es besser als nichts. Ja. Aber es ist noch nicht das, um wirklich meinen Wert aufzufüllen. Okay. Und deswegen macht es bei gewissen Dingen einfach mal Sinn, so einen Status zu... Ich würde es immer machen, viele scheuen sich so ein bisschen vor diesen Kosten zurück. Aber ich denke mir immer so, besser als eine Handtasche oder Böller ist mal so ein umfangreicher Bluttest, um einfach mal zu wissen, wo man steht. Ne? Und dann kann man sagen, viel gezielter sagen, auch was sind meine Baustellen, weil die kennt man dann. Also dadurch, dass ich irgendwie über die Jahre immer wieder Bluttests mache, das sind immer die gleichen Werte, die bei mir irgendwie im Keller sind. Mal ist ein Ausreißer dabei, weil, was weiß ich, vielleicht mein Körper gerade mit einem Infekt gekämpft habe oder irgendeine Entzündung oder vielleicht auch, weil man eine OP hatte und wenn wir operiert werden, bekommen wir Antibiotika automatisch schon mit dabei. Und wenn wir dann nicht darauf achten, zum Beispiel unser Mikrobiom wieder aufzubauen, kann das halt sein, dass auch Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden. Mhm. Aber du hattest es vorhin schon gesagt, so nach Gefühl gehen. Ich glaube, das Gefühl ist ehrlich gesagt ganz gut. Und also viele von uns haben so ein bisschen aufgehört, darauf zu hören, sondern sind mehr im Außen. Unser Körper, also ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich merke das, ich habe manchmal Phasen, wo ich total Bock auf ein Fischbrötchen mit Bismarck-Hering habe. Mhm. Oder ich hatte neulich total Lust und habe Leber gegessen. Also ich esse das wirklich 2-mal im Jahr, aber das war irgendwie so, ich dachte, irgendwas in meinem Körper scheint gerade Eisen zu brauchen oder Vitamin A, ne? Also für die Leber oder die Omega-3-Fette oder vielleicht auch Salz, um irgendwas auszugleichen. Und ich glaube, dieses so ein bisschen darauf zu hören, das merkt man jetzt bei dem Vitamin D nicht, aber bei einigen Sachen merkt man das schon ganz gut.
Mhm. Und könnt ihr bei X dann auch Sachen verkaufen, die über dieses Basislevel gehen? Und das ist dann aber nicht verschreibungspflichtig, ne?
Nee, genau. Also bei Nahrungsergänzungsmitteln, es gibt, das ist schon reguliert. Es gibt zum Beispiel, also es gibt diese NRV-Werte, die draufstehen. Mhm. Die sind aber, wie gesagt, also die sind so bei Vitamin C zum Beispiel, dass du kein Skorbut bekommst. Mhm. Skorbut heißt, dir fallen die Zähne aus. Also das ist wirklich eine Mangelerkrankung. Das ist jetzt nichts, um gesund zu bleiben. Das heißt, die sind super niedrig. Es gibt sogenannte EFSA-Werte. Die EFSA, das ist die Europäische Food Safety Authority. Das ist so eine europäische Behörde, die haben auf ihrer Seite auch Maximalwerte für bestimmte Vitamine, die sind um ein höheres, höher als diese NRV-Werte und das sind sozusagen Sicherheitsgrenzen und da sieht man bei welchen Vitaminen, also zum Beispiel bei A und E muss man einfach ein bisschen bei diesen fettlöslichen, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das zu hoch dosiert, aber das sind alles Dosierungen, da müsstest du von, also du müsstest dann wirklich schon pro Tag irgendwie auf wirklich lange Zeit 20.000 internationale Einheiten Vitamin D nehmen, damit du in diese in diese Grenzen kommst. Also die sind schon sehr, sehr hoch. Es gibt natürlich für ganz spezielle, also wenn jemand wirklich eine Erkrankung hat und dann, man kann ja Nährstoffe oder Nährstofftherapie, das macht der Dr. Elena Orfanos-Böckel, auch wirklich als Therapie einsetzen, um Krankheiten zu heilen. Und das gehört dann wirklich in die Hände von Ärzten, weil das sind Dosierungen, was dann zum Beispiel Elena macht, dass sie sehr, sehr hoch dosiert dran geht und sie begleitet das ja dann auch. Sie guckt genau auf die, nicht nur auf die Vitaminwerte, sondern auch auf Gefäßmarker und auf andere Blutwerte, weil das ja alles immer in Interaktion steht. Ne? Das heißt, wenn ich sage, ich mache so eine Nährstofftherapie, um eine Erkrankung in den Griff zu bekommen, total okay. Wenn man jetzt sagt, ich mache das, um präventiv, um gesund zu sein, dann kann man Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das steht auch immer auf den Verpackungen drauf, wie viel das pro Tag ist. Und das, was da drauf steht, ist, wenn es in Deutschland produziert ist, auch immer in einem sicheren Level, weil alles andere anwaltlich auch immer abgemahnt werden kann. Also ich kann gar nicht in so eine Kapsel sagen, da sind 90 Milligramm Eisen drin und du nimmst eine pro Tag. Das würde rein vom Rechtlichen überhaupt nicht erlaubt sein. Also da gibt es schon Vorgaben, auch wenn es kein Arzneimittel ist.
Mhm. Hat man in den Wechseljahren einen besonderen Nährstoffbedarf und welche Nährstoffe sind da besonders wichtig?
Also bei den Wechseljahren muss man ja natürlich immer so ein bisschen unterscheiden, welche Phase das ist. Mhm. In dieser ersten Phase, wo wir vor allen Dingen einfach so die Blutung anfängt verrückt zu spielen, kann es halt oft passieren, dass viele Frauen eine sehr, sehr lange Zeit starke Periodenblutung haben. Dann muss man wirklich gucken, was der Eisenspiegel sagt. Ne? Aber wenn ich irgendwie so 2 Wochen durchblute, ist es klar, dass mein Eisen vielleicht ein bisschen aufgefüllt werden muss. Wenn man starkes PMS hat, kann man Magnesium sehr, sehr gut dagegen agieren. Und da kann man auch mal gerne irgendwie das Doppelte der empfohlenen Tagesdosis nehmen in dieser Phase, kurz bevor PMS einsetzt. Die B-Vitamine sind teilweise extrem stark gebraucht, weil wir die zum Beispiel auch brauchen, um Serotonin zu bilden. Und wir haben ja so ein bisschen diese, also alle unsere Hormone, unsere Schilddrüse, die Nebennieren, die Eierstöcke, die bilden ein Dreieck. Also das heißt, die sind immer in Interaktion. Und um Hormone zu bilden, Hormone umzuwandeln, brauchen wir Vitamine. Und wir brauchen besonders die B-Vitamine. Also da würde ich in den Wechseljahren immer drauf achten. Vitamin D, ganz, ganz wichtig, weil es sowohl für Stimmung, Immunsystem, als auch für unsere Knochen total wichtig ist. K2 auch für die Knochen, Magnesium, also Elena hat immer so dieses, sie nennt das Vitamin D und Freunde, das ist dann K2, Boa, Magnesium, Calcium, die in diesem Stoffwechsel eine Rolle spielen. Die Knochengesundheit ist einfach, also Knochengesundheit, Gefäßgesundheit ist total wichtig, die Stimmung ist total wichtig und Stimmung und Nerven sind immer die B-Vitamine. Und natürlich muss man auch wissen, dass im Alterungsprozess gewisse Vitamine nicht mehr so gut produziert werden, weil wir haben ja teilweise, also wir haben Vitamine, die wir von außen zuführen, aber wir haben auch einige Sachen, die bei uns im Körper produziert werden. Und wenn sich in unserem Körper Dinge ändern, wie die Magensäure, die Darmflora, dann verändern sich auch diese Möglichkeit, Vitamine zu bilden. Also sei es jetzt K2, konnten wir früher auch immer mal bilden, geht immer wieder zurück. B12, Fähigkeit, das ein bisschen zu produzieren im Körper, geht zurück. Q10-Vorräte, die nehmen ab im Alter. Und deswegen zum Beispiel Q10 kann man super aufdosieren. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, wo man einfach mal so ein bisschen im Alter schauen kann. Und ich würde da wirklich immer bei den Basiswerten anfangen. Und das wäre für mich immer so Magnesium, Eisen, Selen, Zink. Ne? Mhm. Und bei den B-Vitaminen auf jeden Fall B6, B12, Folsäure.
Okay, du hast ja gerade auch ein Buch geschrieben, wo das alles nochmal drinsteht. Ich kann das sehr empfehlen. Ich finde, es ist so ein toller Überblick. Es ist so schön strukturiert und es ist so niedrigschwellig. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen, was in diesem Buch alles drinsteht.
Also es war ganz lustig, weil dieses Niedrigschwellige war auch genau dieser Einstieg, weil Gräfe und Unser auf mich zukamen und gesagt haben, so, ihr habt doch diese coolen Newsletter und Artikel auf eurer Seite, könnt ihr daraus nicht ein Buch machen? Also wirklich, was so ganz viele Tipps hat. Und was ich merke, was wir einfach, und das ist auch immer dank unserer Kunden, weil die natürlich immer wieder fragen und ich mir dann immer so denke, wie kann man das jetzt besonders gut demonstrieren? Ne? Wie kann man das einfach so ein bisschen pragmatisch rüberbringen, dass man sich das anschaut und sagt so, ah klar, jetzt habe ich es verstanden. Und das war so ein bisschen dieses, okay, wir bringen diese Tipps in Buchform. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie baut man so ein Buch auf? Und wir dachten uns, es ist eigentlich ganz schön, wenn wir die 10 am häufigsten vorkommenden Symptome der Wechseljahre nehmen und jedem dieser Symptome ein Kapitel widmen. Und so ist das Buch jetzt auch aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Einführung, wo wir ganz grob, also überhaupt nicht im Detail, also nicht so im Detail wie bei Sheila Delis oder Susanne Esche-Welke, oder bei Judith Bildau, sondern wir gehen ganz, ganz grob dieses Thema, was machen die Hormone, weil es gibt, wie gesagt, schon ganz viele Bücher, wo man sich dann noch, wenn man tiefer gehen möchte, tiefer einlesen kann. Also ganz, ganz groben Überblick. Danach in jedem einzelnen Kapitel geht es um einen Teil. Also in dem einen geht es um Schlaf, in dem anderen geht es um Gehirngesundheit, in dem anderen geht es um Darmgesundheit. Und in jedem dieser Kapitel haben wir verschiedene Tipps drin. Also in dem einen Kapitel zum Beispiel beim Thema Gehirn gehen wir detaillierter auf die Omega-3-Fette ein, weil die unglaublich wichtig für unsere Gehirngesundheit sind. Wir gehen beim Darmkapitel sehr, sehr stark auf probiotische Lebensmittel ein, auf fermentierbare Ballaststoffe, die Präbiotika. Das heißt, wir haben einfach überall so ein bisschen was rausgepickt. Im Kapitel Hitzewallung, das gibt es natürlich auch, gehen wir so ein bisschen auf Phytoöstrogene ein. Wir haben da auch einen ganz kurzen Abriss zum Thema Hormontherapie. Also das Anliegen mit diesem Buch war, weißt du, so einen bunten Blumenstrauß aufzuzeigen an Dingen, die man tun kann, dass man das entweder von vorne nach hinten durchlesen kann oder dass man sagen kann, ich springe jetzt einfach in ein Kapitel rein und in diesem Kapitel suche ich mir so ein bisschen die Sachen raus, die für mich passen. Mein Lieblingskapitel ist die Verdauung, also wirklich das Thema Darmgesundheit, weil ich finde, dass das leider immer zu kurz kommt. Und nach all dem, was ich die letzten 5 Jahre lernen durfte, ist einfach diese, wie unser Mikrobiom ist, ne? Also durch Ernährung beeinflusst, es ist aber auch durch Stress beeinflusst, durch Medikamente. Das macht total viel mit unserer Stimmung, mit unserem Wohlfühlen, aber auch mit der Art und Weise, wie wir Nährstoffe aufnehmen. Ne? Weil wenn unser Darm nicht gut in Schuss ist, also sozusagen so eine, keine Ahnung, verwüstetes Korallenriff und kein schönes blühendes, dann nimmt das auch diese ganzen Nährstoffe, egal ob aus der Ernährung oder jetzt aus Nahrungsergänzungsmitteln, überhaupt nicht auf. Und genau, und deswegen, da haben wir ganz viele Tipps drin in dem Verdauungskapitel, auch wie man bestehende Intoleranzen in den Griff kriegen kann, weil das kann man. Mhm. Wir haben auch ein paar Rezepte im Buch. Einfach so ein bisschen als Inspiration, dass man so auch ins Tun kommt. Wir haben ein paar Sportübungen drin, wenn man sagt, so, ich möchte jetzt mal so ein kleines Fatburner-Workout machen. Wir haben auch Entspannungsübungen drin, so eine Entspannungsatmung. Also wir haben einfach wirklich geschaut, dass wir jeden so ein bisschen abholen und dass das so ein kleines Nachschlagewerk ist, wo man sagt, so, warte mal, ich habe doch jetzt XYZ. Dann geht man einfach hinten in das Quellenverzeichnis, ins Stichwortverzeichnis und findet dann zu diesem speziellen Thema einfach ein paar Punkte. Also wie gesagt, es geht nicht medizinisch ins Detail. Da gibt es andere Bücher, die das machen. Es war einfach das Anliegen zu sagen, die praktischsten Tipps und all dieses Know-how sozusagen aus der Community und aus unserer Arbeit der letzten Jahre ist da jetzt so ein bisschen vereint.
Ja, ist sehr gut gelungen.
Danke dir.
Glückwunsch.
Danke.
Was würdest du sagen, wie hat sich in den letzten 5 Jahren, in denen du dich mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt hast, das Bild in der Öffentlichkeit geändert?
Sehr. Also ich habe ja 2019 zwar die Firma gegründet, aber 2018 damit angefangen, Research zu machen zu den Thema-Wechseljahren. Und das war damals wirklich eine graue, öde Wüste, also ganz fürchterlich. Was Informationen anging, was Begrifflichkeiten anging, was aber auch dieses, also es tauchte überhaupt nicht auf. Und ich weiß, als ich damals anfing, wir haben das auch nie Wechseljahre genannt. Ich habe immer, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, gesagt Menopause oder Perimenopause, weil das wurde von meinen Gesprächspartnern als nicht ganz so schlimm wahrgenommen. Mhm. Wenn man Wechseljahre gesagt hat, war das schon so, nein, habe ich nicht. Also das war total komisch. Mhm. Obwohl natürlich Menopause, wissen wir, ne, es ist nicht der akkurate Begriff. Es wird im Englischen benutzt, aber die Menopause ist ja wirklich nur dieser eine Moment, wo die letzte Eizelle sich auf den Weg macht. Das heißt, die Wechseljahre sind eigentlich ein tolles Wort, weil die genau das umschreiben, was da passiert. Aber die waren irgendwie, also 2019 konnte man damit nicht um die Ecke kommen. Das war irgendwie mega oll. Das hat sich total geändert. Ich sehe, dass wir haben damals angefangen, so dieses Thema Perimenopause überhaupt so auf den Schirm zu bringen. Und wir haben 2019 unsere erste Umfrage in der Community gemacht, als wir mit der Webseite gestartet sind. Und ich weiß, dass 88% gaben an, wir haben 1000 Frauen befragt, 88% sagten, sie haben noch nie dieses Wort Perimenopause gehört. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das heute machen, wäre diese Zahl deutlich niedriger. Sie wäre immer noch nicht auf null. Mhm. Aber sie wäre wahrscheinlich bei 50-60%. Und das ist schon richtig cool in 5 Jahren, dass die Perimenopause es auf die Aufmerksamkeitsliste geschafft hat, weil die ist eine wichtige Zeit, weil die ist ja dieser Beginn der Wechseljahre. Und die ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber die heißt einfach, da passieren erste Umstellungen im Körper. Und was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass einfach viele Frauen, besonders in der Perimenopause, durch dieses unerwartete Auftreten der Symptome und dieses, ich weiß jetzt nicht so richtig, was das ist und habe ich jetzt Alzheimer oder ist es Brain Fog oder warum geht es mir so komisch, warum fühle ich mich depressiv, wirklich die Symptome, die man hat, zuordnen zu können. Das ist ja erst in den letzten Jahren gekommen und da hat sich sehr, sehr viel verbessert. Natürlich gab es jetzt auch in den letzten Jahren brutal viel. Also Miriam Stein, die Wir sind 9-Millionen-Kampagne ins Leben gerufen hat, oder also vorangetrieben immer, hat sich in der Politik was geändert. Ich durfte diese Meno-Support-Studie mit der Andrea Rummler damals initiieren, 2021. Wir machen jetzt eine zweite Studie mit den Healthcare-Frauen, die kommt am 8. März jetzt raus, wo wir nochmal geguckt haben, wie speziell gehen Führungskräfte, also Frauen, die in Führungspositionen sind, mit diesem gesamten Thema Wechseljahre um, was auch ihre Mitarbeiter angeht, wie coachen die, was wünschen die sich. Da passiert total viel. Das driftet jetzt gerade in so eine andere Ecke ab, weil ich höre dann manchmal so, oh, ich kann es nicht mehr hören, ja, dieses überall Wechseljahre. Ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil das ist so eine Bubble. Ne? Also weil nur, weil man auf Instagram, weil es mehr Menschen gibt, die zu diesen Themen was sagen und das eine Sichtbarkeit hat, heißt das immer noch nicht, dass es in der Gesellschaft angekommen ist. Also es ist, wir haben das ja in der Politik gesehen, es gibt einige Politikerinnen leider auch, die sagen, so braucht man überhaupt nicht diese Diskussion. Ich finde schon, dass wir sie absolut brauchen, weil es empowert Frauen. Also es gibt ihnen einfach Entscheidungstransparenz und zu sagen, man redet nicht über Themen, weil sie dann pathologisiert werden. Also also es ist ja keine Krankheit, das wissen wir ja alle. Aber wir reden ja auch über die Pubertät und über andere Themen und sind keine Krankheiten. Also ich finde schon, dass wir darüber reden müssen und es auch weiter tun müssen. Also wir dürfen nicht nachlassen, nur weil wir denken so, wir haben eine Sichtbarkeit, weil es ist immer noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Und es gilt für alle anderen Themen auch. Das ist mit Endometriose so, das ist mit PCOS so, das ist auch viel mit diesen mentalen Themen so. Also es ist noch nicht so, dass es 100% angekommen ist. Und wir sehen ja jetzt auch gerade in Amerika, wie schnell so eine Wokeness einfach wieder verschwinden kann. Mhm. Ne? Also das ist, wir sollten das nicht als gegeben ansehen. Und da geht es überhaupt nicht darum zu sagen, die Wechseljahre sind eine fürchterliche Zeit und sind sie nicht. Also das ist eine hormonelle Umstellung und die kann, muss nicht, mit Symptomen einhergehen. Aber sie macht was in unserem Körper. Und selbst wenn ich keine Symptome habe, heißt das, dass ich empfindlicher wäre. Also ich merke es ja an meinem Körper. Mir geht es total gut. Ich tue aber auch viel. Ich mache Kraftsport, ich ernähre mich gut. Ich schaue, dass ich wirklich regelmäßig Schlaf kriege. Ich habe ein anderes Stresslevel als früher. Oder ich probiere anders damit umzugehen. Ich probiere es. Ich schaffe es auch nicht immer. Aber all diese Dinge heißen, dass ich merke das schon. Also wenn ich mich nicht dehne nach dem Sport, mir tun meine Gelenke mehr weh als früher. Also das ist Altern und Wechseljahre geht ja einher. Und das ist schon total wichtig, dass Frauen wissen, dass sie ab jetzt auf ihre Knochen, auf ihre Gefäße, auf ihren Blutdruck aufpassen müssen. Und ich finde überhaupt nicht, ich finde noch nicht, dass wir zu viel darüber reden. Ich finde, es ist immer noch zu wenig. Und das ist natürlich immer, wenn ein Thema so in den Vordergrund kommt, dann ist es, natürlich hat man manchmal das Gefühl, das schießt über. Ne? Und es ist auch die Diskussion um Hormone. Das war vor ein paar Jahren noch total verteufelt. Dann wird es total hochgelobt. Fakt ist, wir haben zu all diesen Sachen einfach nicht genug Daten. Also wir brauchen Studien, Studien, Studien. Und damit wir diese Studien kriegen, brauchen wir die Aufmerksamkeit. Und deswegen müssen wir drüber reden. Und es sind viel zu wenig Gelder, die da reinfließen. Es gibt ja auch wirklich keine Langzeitstudien mit Hormonen. Deswegen ist da auch gerade so viel, soll ich das jetzt nehmen, wirkt es jetzt wirklich dafür oder dagegen? Also wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Frauenforschung, wir brauchen besonders, wenn wir Richtung künstliche Intelligenz gehen, mehr Daten für Frauen, weil ansonsten haben wir eine künstliche Intelligenz, die einen totalen Datenbias für Männer hat. Mhm. Und dann fallen wir wieder hinten runter. Also ich finde, es ist höchste Zeit, noch lauter zu werden.
Ein sehr schönes Schlusswort. Und ich danke dir sehr, dass du da warst. Du wirst eine echte Pionierin auf dem Gebiet und da danke ich dir für. Und ich bin gespannt, was in den nächsten 5 Jahren passiert mit XBX und mit dir. Vielen Dank.
Danke, liebe Stefanie.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.